Hey, wir haben ja letzte Woche eine Abstimmung gestartet bei Instagram, wo wir eigentlich euch haben abstimmen lassen, welchen Spitznamen unsere Community, also ihr HörerInnen da draußen, bekommen möchtet. Ihr habt zur Auswahl gehabt 4 Namensvorschläge, nämlich Faelis, Davinis, Da Vincis, Davina. Und es war dermaßen knapp. Also Faelis ist schon mal direkt rausgefallen. Das war, glaube ich, ein Vorschlag von dir, Christian. Ich fand den eigentlich cute.
Ja, ist okay. Aber kann ich mit leben.
Genau, der ist raus. Der hat nur 16% der Stimmen bekommen. Und mit 27, 28 und 29% teilen sich die Spitze Da Vincis, Davina und Davinis. Also es ist im Grunde egal, welchen dieser 3 Namen wir wählen. Ich finde aber tatsächlich den, der 29%, also die tatsächlich die meisten aller Stimmen bekommen hat, am besten. Deswegen nennen wir euch ab heute Davinis.
Ja, ich finde es ganz süß. Es könnte sein, dass mir hier und da sowas rausrutscht wie liebe HörerInnen oder so.
Das gab auch einen Kommentar, den fand ich sehr gut. Wie wäre es, wenn ihr uns einfach Hörerinnen und Hörer nennt oder HörerInnen? So.
Hört auf mit dem Scheiß.
Okay. Ja. Mir liegt immer Darwins auf der Zunge.
Ja.
Aber ich werde mir natürlich eurem Wunsch beugen und so, soweit ich daran denke, Davinis als Community-Begriff benutzen.
Ich muss bei Davinis die ganze Zeit an Mini-Winnie-Würstchenkette denken.
Danke. Ey, ich bin ja immer die immer so dumme Assoziationen hat und danach frage ich mich, warum hast du das jetzt wieder im Podcast erzählt? Aber ich denke die ganze Zeit, Davini, Winnie, Würstchenkette, schmeckt dem Paul und der Annette. Aber vielleicht kann ich mir diesen Namen dadurch merken,
ja,
weil ich immer die fucking Mini-Winnie-Würstchenkette denke.
Hattest du
die
mal?
Wolltest du die auch immer haben?
Ich hatte die nie. Die wurde nicht gekauft.
Warum? Meine Eltern haben die auch nie gekauft, wenn ich Geburtstag gefeiert habe. Ich wollte die immer für meinen Kindergeburtstag haben, weil
ja,
so war
auch.
Das in der Werbung.
Ja, genau.
Und ich habe gedacht, mein Gott, haben die Spaß. Ich will auch so eine Würstchenkette.
Ich glaube, es ist einfach ekelhaft. Ich glaube, es ist schon ekelhaft.
Ja, ich bin auch froh, dass meine Eltern das nicht gekauft haben. Ja. Diese im Glas,
ja.
Die muss auch so... So durch dieses Wasser,
in dem
die liegen, einfach sau ekelhaft
sein.
Und dann willst du nicht mit Paul und Annette an einer Wurst knabbern. Ist
ja, wir sind nicht bei Susi und Strolch hier.
Ja, echt, so, ey, was hast du für ein perverser Kindergeburtstag?
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluft, Ballon aufs Meer und schon war der Brudi dran. Ein Terrorist verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. So hat er sich im Profil darin gewöhnt, das nur wie wir.
Und das sind wir, Anna und Christian, Christian Alt, Anna Bühler. Ihr hört Damen gefällt das, ein Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte. Ich habe heute jemanden für dich, Christian, der ist vielleicht sowas wie der Vordenker oder der Inspirationsgeber für Shows wie heißt es nochmal, Jackass.
Okay.
So Prankster-Shows.
Okay.
Ist es wahrscheinlich Guido
Kunz. Guido Maria
Guido Kanz. Guido Maria Kanz.
Achso, ist jemand anders.
Guido Maria Kanz.
Guido Maria Kanz kommt vorbei, der prankt dich ja. Und danach ist deine Wohnung sauhässlich.
Ich glaube, Guido Maria Kretschmer macht Outfits, aber auch egal.
Egal.
Naja, also Guido Maria Kanz, ich möchte ihn jetzt nur noch so nennen, ich liebe es. Stilikone Guido Maria Kanz, der auch noch witzig ist.
Ja.
Der hätte diesen Mann, über den ich dir heute erzähle, als sein Vorbild nehmen können, glaube ich. Ich erzähle dir heute die Geschichte von einer sehr dummen Idee, die ein Mann namens Charles Vance Miller hatte. Und der ist ohne Übertreibung der krasseste Prankster Kanadas gewesen.
Oh.
Und wir beginnen in den 20er Jahren in Toronto. Also, Charles sitzt hier gerade an so einem, weißt du, so einem schweren Eichenschreibtisch oder sowas mit so einem grünen Lederaufzug obendrauf. Stelle ich mir zumindest so vor. Er ist Ende 60, wahrscheinlich hat er einen sehr schicken, dunklen Marsanzug an. Nicht Marsanzug, sondern... sondern Marsanzug, also Mars angefertigt. Also er trägt einen dunklen, maßgeschneiderten Anzug, Lederslippers. Ich stelle es mir so vor, weil ich weiß, dass er sich das hätte leisten können. Er ist nämlich ein erfolgreicher Anwalt und Unternehmer, hat unter anderem in Immobilien investiert, auch in Anlagen, hat damit richtig Asche gemacht. Und Miller ist gerade dabei, sein Testament zu schreiben, also seinen letzten Willen. Er schreibt: Dieser Wille ist durchaus ungewöhnlich und kapriziös. Denn ich habe keine Angehörigen oder engere Beziehungen. Was ich hinterlasse, ist ein Beweis für meine Torheit, mehr zu sammeln und zu behalten, als ich während meines Lebens benötigte. Ich übersetze mal kurz, ne? Charles Vance Miller ist fucking reich, ja, also er hatte wirklich viel Kohle. Aber er hat eben niemanden, den er seinen Reichtum vermachen kann, wenn er denn mal stirbt. Er hat keine Kinder, er hat keine Frau. Er hat zwar Verwandte, die irgendwo leben, aber zu denen hat er keine engere Beziehung. Er hat also jetzt niemanden, dem er direkt was vermachen will. Darum denkt er so ein bisschen nach und geht eben kreative Wege mit seinem Erbe. Er hat komplett absurde Wünsche, was mit seinem Geld passieren soll. Sein ganzes Testament ist eine Shitshow an absurden Sachen. Und ich habe jetzt gedacht, Christian, ich mache das jetzt mal hier wie bei X-Factor. Mhm. Also X-Factor, das Unfassbare, kennst du noch?
Ja,
ne?
Klar.
Ich erzähle dir jetzt 3 Dinge, die in seinem Testament stehen. 2 davon sind wahr. Eines davon habe ich erfunden.
Ja.
Also, 3 Dinge, die in seinem Testament stehen oder auch nicht. Das erste Zitat aus seinem Testament. Mein Ferienhaus auf Jamaika hinterlasse ich meinen 3 Kollegen der Kanzlei Miller und Partner, James, Edgar und Francis. Die 3 können sich zwar nicht leiden, sollte jedoch einer der 3 seinen Anteil am Haus verkaufen, so wird der Erlös unter den Armen der Bevölkerung Kingstons verteilt.
Das ist sehr geil. Das ist auf so vielen Ebenen geil. Super.
Das ist das erste Zitat, was möglicherweise in seinem Testament stand. Das zweite Zitat. Meine Anteile am Ontario Jockey Club vermache ich Galopprenngegnern. Um an ihr Erbe zu kommen, müssen sie allerdings dem Verein beitreten. Oder das dritte Zitat. Meine beträchtliche Sammlung an Jagdtrophäen im Wert von $5 Millionen, die ich in den Jahren 1887 bis 1898 bei Großwildjagden in Afrika gesammelt habe, sollen an die Tierschutzorganisation Northern Paw Friends in Quebec gespendet werden. Sie dürfen frei über die Tierpräparate verfügen, sie also auch verkaufen, sofern der Elefant im Eingangsbereich ausgestellt wird. Also Christian, Zitat 1 ist das mit den 3 Partnern aus seiner Kanzlei, die ein Haus auf Jamaika kriegen, sich dafür aber vertragen müssen. Zitat 2 wäre der Ontario Jockey Club für Galopprenngegner oder Zitat 3 die Tierpräparate für die Tierschutzorganisation. Was glaubst du, welches davon habe ich erfunden und welche sind wahr?
Weil ich dich ja so ein bisschen kenne, würde ich sagen, die sind alle echt.
Wow! Ich habe den 3. tatsächlich erfunden.
Der 3. ist erfunden?
Der Elefant.
Ach krass.
War lustig, oder?
Das war gut.
Ja, danke.
Ja. Ich dachte, du machst hier so ein Fake-Out. Und,
Nee.
Ja, okay.
Nee, also die ersten 2 Sachen stehen tatsächlich in seinem Testament. Also wir merken, das ist so eine kleine Joke-Maus, ne? Ja. Der Charles Vance Miller. Der hat's faustdick hinter den Ohren. Es gibt auch noch so eine kleine Anekdote zu seinen Lebenszeiten, die auch uns zeigt, ja, wie hart er auf Entertainment steht. Auch einfach für sich selber. Geld spielt immer eine Rolle, sag ich mal so. Er hat wohl mal echte 1-Dollar-Noten auf dem Bürgersteig verteilt, so einfach hingeworfen, so einen Schwung, um dann zu beobachten, wie vorbeilaufende Passanten diese Scheine aufheben.
Das war ein bisschen menschenverachtend. Also,
absolut.
Ja. Tanzt!
Ja, es ist wirklich so, ne? Guck mal hier, ihr armen Loser. Ich hab so viel davon.
Ein bisschen, ja, heute. Also, ich mag ihn generell, aber es ist ein bisschen wie bei Mr. Beast. Wenn Mr. Beast dir andauernd irgendwie so Geld schenkt oder so.
Oder Brunnen baut oder
genau,
so.
Genau, und du bist aber auch sehr arm. Magst du mal sagen, wie arm du bist, bevor du jetzt diesen Geldkoffer mit $250.000 bekommst? So, also,
Da kann ich auch nicht hinschauen, muss ich sagen.
Genau.
Gut, dass er sein Geld wahrscheinlich irgendwie verteilt zum gewissen Punkt, aber ich kann da auch nicht hingucken. Ich komme jetzt nochmal aufs Testament von Charles Vance Miller zurück. Am Ende kommt nämlich noch ein ganz, ganz wichtiger Absatz. Und über diesen Absatz handelt diese Folge. Dieser Absatz wird nämlich Toronto 10 Jahre lang in einen Ausnahmezustand versetzen.
Okay.
Achtung. Den gesamten Rest meines Besitzes, wo immer er sich befindet, übergebe ich treuhänderisch meinen unten genannten Vollstreckern und Treuhändern, damit sie das Geld umwandeln, wie sie es für ratsam halten. Ich übersetze mal kurz, sie sollen aus dem Geld, was er ihnen gibt, mehr machen. Nach Ablauf von 10 Jahren nach meinem Tod sollen sie derjenigen Mutter das Geld geben, die seit meinem Tod in Toronto die meisten Kinder geboren hat.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geil!
Wenn eine oder mehrere Mütter die gleiche Anzahl von Registrierungen, da gibt es dann so eine Registrierungskartei, haben, sollen die besagten Gelder und Anhäufungen zu gleichen Teilen zwischen ihnen aufgeteilt werden.
Boah, das ist geil.
Ist es?
Boah, das ist sauwitzig.
Es ist sauwitzig. Es ist aber auch so pervers, dass ich jetzt nicht direkt sagen würde, was für eine geile Idee, Charles.
Boah.
Aber es macht was auf. Ich weiß auch, ich wüsste auch jetzt nicht, wie ich an deiner Stelle jetzt reagiert hätte, weil man denkt erstmal, wow, really? Es ist so lustig. Und dann denkt man, okay, warte mal, was heißt das in der Realität? Wie soll das gehen? Die armen Frauen. wie kriegt man das rechtlich sauber?
Meinst du, die Lobos haben auch so ein Ding am Laufen?
Oh Gott, ja.
Entschuldigung.
Also sein gesamtes übriges Erbe soll an diejenige Mutter in Toronto gehen, die zwischen 1926, das ist nämlich das Jahr, in dem er stirbt, zwischen 1926 und 1936 die meisten Kinder bekommt. Wir gehen also direkt Krass. Zum Tag, der das Startdatum setzt. Am 31. Oktober 1926, an Halloween, verstirbt Charles Vance Miller im Alter von 72 Jahren. Und los geht etwas, das als Storchenderby in die Geschichte Kanadas eingehen wird.
Ist das geil. Für unsere Davinis da draußen, ich hätte jetzt fast wie Hörerinnen und Hörer gesagt.
Nein, ja, das sind sie nicht. Das sind Davini-Vini.
Wir haben so ein Themendokument und da steht jetzt seit Wochen schon Storchenderby drin. Und ich bin mit dem Wissen in diese Folge gegangen, dass es heute um ein Storchenderby geht. Ich denke die ganze Zeit, okay, welche Störche haben gegeneinander gekämpft? Hat irgendjemand mal Störche aufeinander losgelassen?
Wie so ein Hühnerkampf.
Ja, irgendwelche zwei Könige, keine Ahnung, über ihr Königreich entschieden, indem sich Störche gegeneinander picken haben lassen. I don't know. Okay. Das ist mit Storchenderby gemeint. Ja. Alles klar.
Es ist besser als alles, was du erwartet hast.
Es ist viel besser. Ja. Viel besser.
Ja. Ich möchte an der Stelle trotzdem einen Content-Hinweis geben. Es ist auf jeden Fall ein lustiges Thema, aber in dieser Folge geht es auch unter anderem um Fehl- und Totgeburten. Entscheidet für euch selbst, ob ihr damit zurechtkommt. Also, es ist auf jeden Fall erstmal alles nur wahnsinnig kurios und die Leute haben natürlich Fragen. Erstmal, wie geht das rechtlich alles überhaupt? Ein paar Wochen nach Millers Tod stellt nämlich ein Gericht fest, ja, das Testament, was er aufgeschrieben hat, ist rechtens. Ich meine, der Typ war Anwalt. Natürlich hat er das alles sauber aufgeschrieben. Aber man fragt sich so, ja, warum denn? Was für ein Prankster kannst du sein?
Saugeil.
Ne? Also wie wichtig ist es dir da, diesen letzten Gag noch zu landen? Ich glaube, es war ihm sehr wichtig. Es gibt einen kanadischen Juristen und Anwalt, der 1981 noch zu diesem Fall recherchiert hat und die ganze Story auch als Buch aufgeschrieben hat. Mark M. Orkin heißt der, falls ihr euch das mal anschauen möchtet. Der hat so ein bisschen recherchiert und nachgeprüft, okay, was gibt es für Motivationen? Was hat diesen Charles bewegt, so einen absurden letzten Willen zu verfassen? Und ein Ansatz ist halt das, was wir auch schon mit diesen 1-Dollar-Noten gemerkt haben, ne? Er möchte schon zeigen, was Menschen für Geld alles tun würden. Er hat das und er guckt halt sozusagen, was ist, wenn ich das Leuten hingebe, die das nicht haben, was passiert dann? Und er macht sich darüber lustig, das ist natürlich, kann man ihm auf jeden Fall vorwerfen. Sein Credo lautete, sagt dieser Journalist, jeder Mensch hat seinen Preis. Und Miller macht das sozusagen mit seinen Gags irgendwie sichtbar. Was anderes, was dieser Journalist auch schreibt, ist, mit seinem Testament habe Miller der Gesellschaft ein letztes Mal ins Gesicht lachen wollen. Also er erhebt sich schon so ein bisschen über die Mehrheitsgesellschaft, über die ärmere Gesellschaft auf jeden Fall auch. Aber hey, vielleicht stimmt das auch alles nicht. Vielleicht wollte er auch einfach nur die Geburtenrate hochhalten. Oder, so wie ein Freund es von Miller tatsächlich mal gesagt hat, er habe behauptet, kurz vor seinem Tod, ich werde den Sex in Kanada für die nächsten 10 Jahre zum populärsten Sport machen. Das habe ich gerade dazu gedichtet, aber ich denke auch in diesem Ton, in der hat er das gesagt.
Also hör mal, wer der hämmert, mäßig so. Ja.
Einfach wow. Oh. Wenn das stimmt, dieses Zitat, wow. Egal, das Derby beginnt, Christian. Die nächsten 10 Jahre versuchen Frauen, so viele Kinder wie möglich zu bekommen, denn es locken, das wurde dann am Ende auch ausgerechnet, 750.000 kanadische Dollar, entspricht heute circa 9 Millionen Euro.
Alter, okay.
Wenn du das alleine knackst,
ja,
not bad. Dazu muss man wissen, dass es vielen Menschen in Kanada nicht gut geht zu der Zeit. 1929 beginnt in den USA die Great Depression. Die zeigt sich in Kanada natürlich auch. Die Great Depression gilt als längste, als schwerste Wirtschaftskrise. Die ganze westliche industrialisierte Welt ist davon getroffen und es hat schwerwiegende Folgen für die Bevölkerung, eben auch in Kanada. 1933 sind 1/3 aller BürgerInnen von Toronto arbeitslos. Sehr hohe Rate. Wenn es Arbeitsplätze gibt, sind die natürlich nicht unbedingt gut bezahlt. Wenige davon sind gut bezahlt. Ersparnisse hat fast niemand mehr. Und gerade kleine Familien, Alleinverdiener, leiden darunter. Das Babyrennen kommt also tatsächlich zu einer guten Zeit. Es ist tatsächlich für viele Familien einfach eine interessante Idee, da mitzumachen, auch wenn der Preis sehr hoch ist. Selbst die Vorstellung, dass du dir den ersten Platz teilst, ne? Wenn 9 Millionen locken, ja, ey, wenn ich da paar hunderttausend kriege, dann ist das ja schon...
Selbst durch 10 ist das noch sau viel Geld.
Unfassbar viel. Die ersten, die natürlich richtig Bock auf diese Sache haben, ist die Presse. Die stürzt sich darauf. Mhm. Es wird natürlich überall darüber berichtet, auch wirklich in jeglicher Facette. Es gibt sehr, sehr viele kritische Stimmen. Da kommen wir zu einem Thema, was das Time Magazine aufmacht, was auch nochmal zeigt, wie die Gesellschaft damals tickt. Ich zitiere daraus jetzt, auch wenn es wirklich ein menschenverachtendes, unschönes Zitat ist, aber es zeigt uns auf jeden Fall, wie die Leute damals denken. Das Time Magazine wirft nämlich Fragen auf, wie viele Einwanderer werden kommen, um den Preis zu gewinnen.
Oh, fuck.
Und, jetzt wird's noch scheußlicher, was, wenn es von 2 geistig Behinderten gewonnen wird? Wir kommen später noch dazu. Stichwort Eugenik und sogenannte Rassenhygiene.
Mhm,
es ist wichtig, glaube ich, dass man diesen Aspekt nicht unbeleuchtet lässt.
Ja,
so.
Ganz ehrlich, also wenn wir in Deutschland darüber reden, wer hier Zahnarzttermine bekommt, da sind wir gar nicht so weit davon entfernt von diesen Diskussionen.
Ja, ich glaube, an der Stelle ist auf jeden Fall entscheidend, diese Fragen bewegen diese Gesellschaft zu der Zeit. Abseits davon hat dieses Thema aber natürlich auch einen sehr unterhaltsamen Entertainment-Charakter, der von der Presse auch ausgepresst wird. Es gibt Reportagen, wo so teilnehmende Frauen oder Familien begleitet werden. Es gibt sogar so Battles zwischen denen. Also es gibt gerade 2 Frauen, die sich so richtig anscheinend mittags auf der Straße treffen und gucken, wer schneller die, weiß ich nicht was, die Milchflasche zückt oder so. Da sagt eine von denen:
I'm determined to beat that Bagnetto woman.
Bagnetto heißt eine mit Nachnamen.
If nothing else, she's 10 years older than me and I go right on having children every year. I'll probably have twins.
Also so, man sieht so, okay, die Frauen oder die Familien haben auch schon so links und rechts geguckt, so, wer sind meine Gegner? Und ich mach 2 Kinder auf einmal, du Loser. So.
Abgefahren.
Also es ist richtig, es lockt wirklich das Schlimmste im Menschen hervor. Es wird wirklich auch in den Medien hochgejazzt wie ein Sportevent. Und deswegen kriegt es eben am Ende auch den Namen Stork Derby. Storchenderby.
Gibt es auch so Zwischenstände? So, das ist der Highscore gerade.
So Live-Berichterstattung ja, auch, oder?
Ilse
immer
Meier,
Sonntag.
Ja, Ilse Meier aus der Landsberger Straße liegt gerade vorne im vierten Jahr mit 5 Kindern.
Mit 5 Kindern und 30. Schwangerschaftswoche.
Ja, genau.
Heute ist Kontrolltermin, 2. Ultraschall. Wir werden sehen. Wir sind live dabei.
Ja. Wir horchen mal rein.
Genau. Guck, es gibt aber auch natürlich viele kritische Stimmen aus der Bevölkerung. Der Premierminister Ontario Mitchell Hepburn zum Beispiel, dem gefällt das alles überhaupt nicht. Der sagt, es sei eine abscheuliche, widerwärtige Leistungsschau. Für ein zivilisiertes Land ist es nicht zu tragen. Ich verstehe es total, was er sagt. Es ist ja auch irgendwie so, ne, Frauen so als Gebärmaschinen dahinzustellen und dann noch darüber zu berichten, wer jetzt schneller, wie viele Kinder.
Klar.
Also furchtbar eigentlich. Und er sagt auch, es sei Pflicht der Regierung, dieses Fiasko zu beenden. Kleiner Teaser, er schafft es nicht. Eine Pfarrerin, Reverend Claire Silcox heißt die, die schickt eine schriftliche Stellungnahme raus, in der sie die Teilnehmerinnen als unsägliche Frauen bezeichnet. Sie argumentiert, dass diese armen Kinder schließlich die Löhne senken und den Lebensstandard verringern würden. Also die hat, glaube ich, richtig Angst, wie viele das werden könnten. Und dann gibt es in den 1920ern auch noch viele Leute, die sich tatsächlich eben offen die Frage stellen, jetzt kommen wir eben zurück zu diesem Zitat aus dem Times Magazine, welche Leute sollten überhaupt Nachwuchs zeugen? Also es ist eine traurige Debatte, aber bei diesem Storchenderby,
ja,
erwarteterweise steht die irgendwie am Anfang, als das alles publik wird. Wir müssen uns nochmal ins Gedächtnis rufen, ne? Die Idee der sogenannten Rassenhygiene ist damals noch nicht so alt. Also 1895 wird die erst formuliert und es gab eben viele Menschen, die gibt es auch heute noch, die aus rassistischen und oder ableistischen Antrieb davon überzeugt waren, dass manche Kinder haben sollten und andere eben nicht. Es wird offen menschenverachtend. Das Zitat aus dem Times Magazine muss ich jetzt nicht wiederholen.
Also wenn ihr mehr dazu hören wollt, wir haben auch eine ganze Folge mal über Eugenik gemacht. Da ging es auch darum, die heißt Der Saft der Champions. Da geht es um einen Mann, der versucht, einen Nobelpreisträger Samenbank aufzumachen, das auch scheitert.
Aber abseits dieser ganzen Diskussionen in der Presse, von öffentlichen Stimmen wie Bürgermeistern, der Kirche und so weiter, sitzt tatsächlich mittlerweile der Supreme Court von Kanada am Testament von Miller, weil das Gericht soll jetzt die Regeln für diesen Wettbewerb gerade ziehen. An der Stelle nochmal die Content-Warnung. Jetzt geht es tatsächlich um die Frage, welche Kinder für diesen Wettbewerb zählen, das sei gesagt. Das Gericht soll also jetzt klären, welche Kinder zählen und es urteilt. Anspruch auf den Nachlass ist nur dann rechtmäßig, wenn die Kinder nicht unehelich geboren werden. Okay, schon mal Punkt 1.
Okay.
Wir sind in den 20ern.
Okay, weird, okay.
Aber okay. Und nur lebende Kinder zählen. Das heißt also, Tod- und Fehlgeburten würden nicht aufgezeichnet werden und damit auch nicht zählen. Die wortgenaue Begründung des Richters spare ich dir und uns, weil die ist wirklich sehr, sehr scheußlich.
Ich finde das krass, dass so eine Sache, über die ich jetzt vor einer Viertelstunde oder so herzhaft gelacht habe, weil es auch einfach komplett absurd ist und es ist ja auch irgendwie witzig. Wenn du dann in die Details reingehst,
genau, das meine
was
ich.
Bedeutet das eigentlich auch für eine Gesellschaft? Welche Definitionen musst du da auch eigentlich anlegen? Das ist so krass, wie du schnell irgendwo rauskommst, wo du gar nicht hin wolltest. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob irgendwie der Charles so lange darüber nachgedacht hat, was das eigentlich bedeutet und was für eine Folge das hat für eine Gesellschaft, so ein Ding auszudeklinieren.
Das ist eine sehr gute Frage, ob er damit gerechnet hat. Vielleicht dachte er auch, wenn die alle das lesen, dann wird das ziemlich schnell beerdigt, weil es so absurd ist und man bestimmt irgendwelche Lücken findet im Recht. Ja. Dass das so durchgefochten wird, hat er damit vielleicht gar nicht gerechnet.
Oder hat einfach gedacht, die haben doch alle Sex. Okay, schreib mal auf. Ja. Ja, krass, ey.
Du sagst es aber wirklich, also ich finde, da werden Sachen definiert, die nicht definiert gehören.
Ja, ist heftig. Ja, spannend.
Eben, du merkst also, wie viele Facetten diese Storchen-Derby-Story mittlerweile hat. Wir schwanken von perversem Entertainment bis tatsächlich zu den Grundfesten unserer Gesellschaft. Ja. Wie wir was definieren müssen in diesem Moment, was man gar nicht will. Ich wette, unsere Davinis, da sind draußen auch schon ein paar Köpfe geplatzt, weil man versucht doch eigentlich die ganze Zeit im Kopf auszurechnen. Warte mal.
Ja, genau.
Maximal 10 Jahre, okay. 10 Monate Schwangerschaft. Bist nicht verwundert? Okay, weil manche Leute denken, es sind 9 Monate Schwangerschaft, es sind aber 10.
Okay.
Mhm. 40 Schwangerschaftswochen sind es.
Mhm.
Okay, wie viel, weil 40 Schwangerschaftswochen würde ich in 10 Jahren maximal schaffen? Also man könnte ja auch noch überlegen, Mehrlinge, ne? Zwillinge, Drillinge,
ja, genau.
Vierlinge, gimme it. Was geht, fragt man sich da. Rechnen wir mal durch. Wenn eine Frau ab dem Tag der Bekanntgabe und in den folgenden 10 Jahren alle 10 Monate, also alle 40 Wochen, ein Kind bekommen würde, was nicht geht, aber würde, dann könnte sie maximal 13 Kinder gebären.
Mhm.
Was natürlich komplett Bullshit ist, weil du kannst nicht direkt nach der Geburt wieder empfangen. Und es gibt außerdem natürlich x weitere Faktoren, die Einfluss darauf nehmen, ob eine Befruchtung klappt oder nicht. Da haben Paare ja leider keinen Einfluss darauf, ne? Viele Paare, die bei diesem Storchenderby teilnehmen, machen aber 2 Dinge, die schon so ein bisschen beeinflussen können, ob es schneller geht oder nicht, wenn du die körperlichen Voraussetzungen zumindest erfüllst. A, sie scheißen drauf, was überhaupt gesund oder ungesund für den Körper ist. Also man sollte sich ja eigentlich nach so einer Geburt als gebärende Person erholen, damit die ganzen Organe mal wieder ihren Platz finden und auch die Gebärmutter sich wieder erholen kann. Da scheißen sie komplett drauf, egal, eins nach dem anderen so ungefähr. Und eine 2. Sache, die viele teilnehmende Paare machen oder Frauen, die Kinder kriegen bei diesem Storchenderby, die stillen nicht. Weil, wenn du stillst, das ist bei vielen Frauen auch nicht bei allen, deswegen please don't try this at home, so eine Art natürliche Verhütung. Also der Eisprung kommt bei vielen Frauen erst wieder, wenn sie abgestillt haben.
Ich finde das super interessant. Es könnte ja so biologische Gründe haben, dass der Körper dann denkt, okay, ich muss mich erstmal um mein Kind kümmern, ich muss erstmal gesund werden. Und so, das erste halbe Jahr passiert hier erstmal nichts.
Das ist so eine Ruhephase tatsächlich.
Und, aber
ne?
Wenn du praktisch nicht stillst, dass dein Körper denkt, okay, das hat nicht geklappt aus irgendeinem Grund, okay, wir können sofort wieder loslegen.
Wir sind ready, ja, genau.
Genau, ja. Abgefahren.
Total, ja, voll. Irgendwie so muss es hormonell funktionieren.
Ja.
Ich schätze mal trotzdem, in 10 Jahren sind 10 Schwangerschaften schon extrem sportlich.
Ja.
Also wenn noch Mehrlinge dabei sind, das ist für den Körper ja nochmal anstrengender.
Ja.
Es ist auf jeden Fall heftig.
Und vor allen Dingen haben ja auch Frauen einen Vorteil, die zum Zeitpunkt, an dem er stirbt, gerade irgendwie im 9. Monat oder so sind, dann gebären. Vielleicht kriegen die ja sogar ein Zwillingspaar. Und dann können die ja weiter, haben die ja einen Vorsprung.
Ah, stimmt.
Ne?
Also Miller ist gestorben am 31. Oktober.
Ja.
Die kriegen am 1.11. ihr Kind,
genau.
Zack, erst auf der Liste.
Genau.
Weiter geht's.
Genau.
Stimmt. Wie viele Frauen genau bei diesem Fortpflanzungswettbewerb, nenne ich es jetzt mal, mitmachen, ist jetzt nicht.
Fortpflanzungswettbewerb.
Aber das ist es doch.
Das ist so absurd alles, ja.
Aber das ist es doch.
Ja, das ist es, ja.
Wie viele da mitmachen, ist nicht überliefert. Es ist auch schwer zu sagen, weil theoretisch zählt ja eben jede Frau, die ein Kind kriegt. Man weiß ja nicht, ist sie gerade dabei? Ist sie angespornt? Was hat die hier motiviert, ein Kind zu kriegen? Für manche kriegen das vielleicht überhaupt nicht mit.
Was haben wir vereinbart?
Und haben einfach setzen einfach Kinder in die Welt. 1936, als diese 10 Jahre abgelaufen sind, schreibt der Star, das ist eine Zeitung in Toronto, dass in Toronto wegen des Derbys anscheinend 120 Kinder zur Welt kamen. Also Kinder, die nicht gezeugt worden wären, möglicherweise, wenn es dieses Derby nicht gegeben hätte.
Das ist wenig.
Findest du wenig?
Ja, das ist super wenig.
Ja, okay.
120 Kinder. Das sind 3, 4 Schulklassen oder so. Passt.
Ich finde es jetzt nicht so wenig, aber okay. Es gibt auch noch andere Berichte, denen zufolge sind 24 Mütter mit je 8 Kindern im Rennen. Dann wiederum gibt es Berichte, die sagen, wahrscheinlich hätten die Frauen eben genauso viele Kinder bekommen, wenn es das Storchen-Derby nicht gegeben hätte. Das kann man bis zum Schluss nicht sagen.
Total.
Am Ende kommen halt ein paar Frauen dahin und sagen, hey, ich möchte jetzt teilnehmen, rankt mich und gibt mir am Ende das Geld. Und bei denen kann man natürlich fest sagen, sie sind dabei, sie haben teilgenommen. Und von diesen Teilnehmerinnen, von den verifizierten Teilnehmerinnen, möchte ich dir jetzt mal ein paar vorstellen.
Geil.
Eine von ihnen ist Lillian Kenny. Die Zeitung Newsweek berichtet über sie als Anwärterin für das Derby. Die sagt das eben auch offen, hey, ich nehme hier teil, ich bin dabei. Und die ist ganz klar so, ey, ich will hier die Erste sein, ich will mir den Gewinn auch mit niemandem teilen. So bin ich nicht drauf. Nee, ich will alles oder nichts, sagt sie einem Reporter des Toronto Daily Star 1934, also 2 Jahre vor Ende dieser Frist. Sie wird in der Presse außerdem bekannt durch einen Faustschlag, mit dem sie eigentlich einen aufdringlichen Journalisten treffen wollte. Der ging aber leider vorbei und hat ihren Ehemann getroffen. Also quasi diese Lillian Kenny kannst du als Boxerin dir abspeichern. Sie wird nämlich tatsächlich One Punch Kenny genannt ab
Super.
Da.
Hättest du manchmal gerne so einen richtigen Bild-Zeitungs-Spitznamen?
So ein One-Punch-Kenny?
Ja, also, weißt du, so der Prügelprinz. Weißt du, wo so ein Boulevardredakteur sich mal ausdenkt, irgendwie so einen kranken Spitznamen für dich und dann bleibt er einfach die ganze Zeit.
Ich glaube, ich würde nicht gerne, wahrscheinlich hätte ich nicht gerne, dass der bleibt, aber ich will auch wissen, was ist mein
Bild-Zeitungs-Spitznamen. Ist schon ein bisschen witzig, ja. Also One-Punch-Kenny finde ich schon sehr gut.
Hey, wenn ihr Vorschläge habt für den Bild-Zeitungs-Spitznamen für Christian Alt. Ihr kennt ja mittlerweile einiges über ihn. Ihr wisst, wie er tickt. Ihr wisst so ein bisschen was über sein Privatleben. Postet es mal in die Spotify-Kommentare. Wir wollen nämlich nicht nur Namen für unsere Community, wir wollen auch Bild-Zeitungs-Spitznamen für uns. Lillian Kenny bringt über den Zeitraum von 10 Jahren ganze 11 Kinder zur Welt. 3 der Babys wurden tot geboren. Dann gibt es noch eine andere Teilnehmerin, die heißt Pauline May Clark. Das ist eine 24-Jährige, die in der Presse anscheinend lange als ominöse Mrs. X nur auftaucht. Sie wird nämlich zunächst als anspruchsberechtigt eingestuft, aber schließlich doch abgewiesen, als sich nämlich herausstellt, dass sie 5 ihrer 10 Kinder außerehelich zur Welt gebracht hat.
Oh.
Pauline. Geht ja mal gar nicht. Meine ich ironisch übrigens. Ich habe mal gehört, Ironie überträgt sich über Audio nicht, aber es war natürlich.
Das hat man jetzt schon verstanden.
Okay, gut. Ja. Ja, also sie hat 5 Kinder mit ihrem Ehemann gezeugt, 5 mit einem anderen Mann, mit dem sie nach der Trennung von ihrem Ex-Mann zusammengelebt hat. Sie hat sich allerdings nie scheiden lassen. Deswegen, Mann, Pauline hätte mal das Kleingedruckte lesen sollen.
Also, das ist schon, finde ich super unfair. Also finde ich wirklich.
Ja, finde ich auch.
Mega unfair.
Die hat sich richtig reingehängt. Stell dir vor, du bist dann 1936 so voll durch. Dein Körper ist einfach nur noch so eine Rosine. Sorry.
Du hast 5 Kinder mit einem extra, mit einem Mann. Wo du denkst so, oh.
Ich mag den gar nicht.
Ja.
Aber mein anderer hat Schluss gemacht. Hier sind meine Geburtszeugnisse.
Ja.
Sorry. Dann kommt die da hin, sagt, hier sind die Geburtszeugnisse. Und stelle ich mir dann ungefähr so vor übrigens.
Meine 14 Kinder haben folgende Namen. Ulrike, Barbara, Chris Frank, Maya, Tore, Samantha, Rambo Ramon Rainer, Angel, Dwight, Nixena, Dwight, Gandalf Merlin, Odin Jens Junior, Dragon Dinoso Degen und zum Schluss Hayo Donovan Benvenuto.
Und erzählt das nicht. Eine Gemeinheit.
Super. Also ich fasse bis hierhin mal zusammen. Es wird jetzt ein enges Höschen zwischen One Punch Kenny, Mrs. X.
Ja, und eine dritte, die ich dir noch vorstellen möchte, weil sie auch noch wichtig wird. Lucy Timlek heißt die. Die fällt jetzt nicht so negativ auf wie beispielsweise One Punch Kenny. Also die verhält sich eigentlich relativ unauffällig. Ironischerweise setzt sie sich aber für Geburtenkontrolle ein, obwohl die eben selber sehr, sehr viele Kinder bekommen hat. Vielleicht hält sie es bei sich selber für richtig, bei anderen nicht. Ich weiß es nicht genau.
Geburtenkontrolle im Sinne von, kontrolliert mal, wie geil viele Kinder ich habe. Check this out.
Kontrolliert das mal. Sie spricht mehr oder weniger davon, dass sie halt sehr verantwortungsvoll mit den Kindern umgeht, die sie bekommt.
Klar.
Und andere könnten das nicht. Naja, Lucy, wenn sie jetzt noch am Leben wäre, würde ich sagen, denk da mal drüber nach. Aber diese 3 Namen sollten wir uns auf jeden Fall mal merken. Jetzt kommen wir zum Stichtag, der 31. Oktober 1996. Das Rennen ist zu Ende.
Es gibt einen Fotofinish.
Es gibt einen Fotofinish.
Eine schleppt sich noch mit so einem fetten Bauch über die Linie.
Ja, dann so, nein, ich übertrage. So ein Mist. 10 Jahre nach Millers Tod erscheinen sage und schreibe 32 Anwälte zu so einer ersten Anhörung. Das sind eben Anwälte der vertretenden Familien, die sich einen Anteil an diesem Vermögen erhoffen. Die sagen halt alle, okay, erst 10 Jahre sind vergangen, jetzt hätte ich mal gern mein Geld. Ich habe dafür gearbeitet, schaut her. Am Ende, nach diesem Anwaltstreffen, kommen 6 Familien tatsächlich in Frage für das Big Money. Und am 3. November, also das geht echt schnell, wird das finale Urteil verkündet. 4 der Familien bekommen Geld. Sie haben alle jeweils 9 kleine Kinder auf die Welt gebracht. Die Mütter heißen Annie Smith, Kathleen Nagel, Lucy Timlack, von der haben wir schon gehört, und Isabel McLean. Die bekommen jeweils $125.000. Das sind heute 2,2 Millionen.
Wahnsinn.
Die Frauen, die sind nicht zum Gerichtstermin erschienen übrigens, Christian. Ich kriege einen richtigen Anfall, wenn ich das erzählen muss. Weil irgendjemand muss sich ja um Wäsche und Kinder kümmern. No joke.
Alter.
Ich drehe völlig am Rad.
Oh, okay.
Es stand wirklich so in der offiziellen Begründung oder in der Erklärung in der Presse, warum diese Frauen, die die ganze Arbeit geleistet haben,
Wahnsinn.
Nicht dabei sein können. Calm down, Anna. Okay. Keiner dieser Familien reicht auch irgendwie Berufung ein oder sowas oder geht in Berufung, weil das war alles bis hierhin schon so langwierig, so kostspielig, dass das vermieden wird. Es wird natürlich trotzdem lange gestritten und dieser Prozess ist erst 1938 vorbei, als man weiß, wer kriegt jetzt wirklich das Geld und wie viel und so weiter. So ein Kernpunkt der Streitereien ist dann, dass Miller ja nie selber etwas darüber gesagt wird, welche Regeln sozusagen herrschen. Also diese eine Regel, dass Kinder ehelich gezeugt werden müssen oder geboren werden müssen, die hat er nie formuliert. Er hat auch eben nie gesagt, dass Totgeburten nicht zählen dürfen oder so. Und dann wird tatsächlich sich am Ende darauf geeinigt, dass einige dieser Frauen einen Trostpreis kriegen. Also bekommt jede weitere Frau, die als Teilnehmerin ins Rennen mit eingestiegen war, die am Ende das zur Auswahl gezählt haben.
Wurstkorb.
Eine Abfindung von $12.500, also 220.000 ungefähr.
Okay.
Ist jetzt nicht wenig, ne? Genau. Ja, was sind die Folgen von diesem Spektakel? Also klar, die Gewinnerinnen kassieren richtig Kohle. Auch die Stadt Toronto profitiert übrigens davon, weil die Timelags und die Nagels, das sind Familien, die vorher Sozialhilfe kassiert haben, die müssen alles zurückzahlen oder fallen halt ab dem Moment aus der Sozialhilfe raus. Die meisten investieren ihr Geld in, oder ich frage mal anders, Christian, wo würdest du das Geld rein investieren? 2,2 Mille, Millionchen?
Ich würde mir ein Haus kaufen.
Richtig, haben die auch gemacht?
Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass zu dieser Zeit dasselbe Ressentiment geherrscht hat, was auch heute herrschen würde. Stell dir vor, du würdest sagen, 2 Familien, die vorher Sozialhilfe empfangen haben jetzt ein Millionenerbe erhalten. Dann würden irgendwelche Pisser schreiben, ja, das geht jetzt alles für Alk drauf. Oder da kommt jetzt irgendwie der Porsche in die Garage und niemand kümmert sich um die Kinder und so. Ich glaube, das ist alles gut ausgegangen. Und die haben ein anständiges Leben geführt und haben irgendwie ihren Wohlstand angemessen und normal, nicht in Saus und Braus gelebt oder so.
Ich weiß natürlich nicht ganz genau, was sie jetzt auf lange Sicht damit gemacht haben, aber ich würde auch sagen, dass das in was investiert wird, was ich genauso gemacht hätte. Einmal in die Ausbildung der Kinder.
Ja.
Ausbildungen der Kinder. Es sind ja mehrere. Viele haben dann in Haus und auch in Urlaube investiert. Und das ist wohl mehr als nachvollziehbar, wenn du dir vielleicht nie einen Urlaub leisten konntest. Dann komm mal raus aus Toronto, schau es dir mal an. Klar. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer meiner Lieblingsteilnehmerinnen zurück. Und die ist wirklich der Hammer. Ich hätte sie am liebsten heute noch im Dschungelcamp oder so. Pass auf. Lillian Kenny.
One Punch Kenny.
One Punch Kenny. Die macht das, was man macht, wenn man One Punch Kenny ist, glaube ich. Sie kauft sich erstmal einen fetten Mantel aus Robbenfell und eine Taxifahrt zu den Niagara-Fällen.
Geil. Geil.
Also ich finde die richtig geil. Die haut das Geld wirklich raus. Ich glaube, insgeheim sind dann aber am Ende auch alle froh, dass dieses Storchenderby, diese ganze Aufruhr am Ende vorbei ist. Ottawa Citizen, eine Zeitung von dort, veröffentlicht 1938 einen Bericht. Da sagen die, hoffen wir, dass die große Storchen-Derby-Sensation endlich ein Ende hat. Und ich glaube, damit sprechen sie vielen aus der Seele.
Was mich voll interessieren würde, ist, ob es da irgendwelche soziologischen, keine Ahnung, gibt es da Studien zu diesen ganzen Dingen, wo man irgendwie sagt, ey, so hat sich das Leben der Kinder und derer Kinder und deren deren Kinder, also so bis in 3 Generationen verändert durch diesen Gewinn, weil es ist ja so, du hast eigentlich ja 4 Familien komplett aus der Armut rausgeholt, die waren plötzlich reich. Das ist doch bestimmt voll die spannende Fallstudie.
Stimmt, ja. Habe ich nichts zu gelesen, nichts zu gefunden, aber Schade. Ich glaube, was es schon mit dir macht, dass du weißt, ich bin ein Kind, das wegen des Storchenderbys auf die Welt gekommen ist.
Das kann gut sein, ja.
Also, ne, das hat man ja so. Manche Eltern sagen, ja, ach, du warst mein Wunschkind. Viele Eltern sagen ihren Kindern auch offen, ob man es machen sollte oder nicht, ist eine andere Frage. Ach, du warst ein Versehen. Du warst das Kind aus dem Storchenderby. Will man das hören oder nicht? Weiß ich nicht.
Ja. Hat denn eine Sache, die er vor seinem Tod gesagt hat, hat die denn gestimmt, dass Sex der beliebteste Sport in Toronto geworden ist?
Wenn wir der Einzahl glauben, dass 120 Kinder mehr geboren wurden als normal in Toronto, wegen des Storchenderbys. 120 Mal mehr Verkehr. Corona hat da mehr bewirkt,
oder? Ja, ich glaube auch. Da muss man keine dritte Spur noch bauen auf der Autobahn für den Verkehr. Ja.
Genau.
Anna, danke für die Geschichte. Ich weiß es auf jeden Fall, was ich mit meinem Testament machen werde. Weil ich werde das genau so machen wie dieser Typ. Ich werde nicht irgendwie hier sagen, bitte alle in den nächsten 10 Jahren bitte habt Sex. Sondern aber so weirde Sachen werde ich reinschreiben, auf jeden Fall. Leider ist bei mir nicht so viel zu holen. ja. Also ich kann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ein iPad anbieten oder so, wenn ich mal sterbe. Aber
wenn du schlauen Treuhändern gibst, die dann eben wie hier ja anscheinend aus wenig
machen.
Sehr machen. Vielleicht sind die auch einfach ins Casino gegangen.
Alles schlaue Treuhänder. Ja, aber ich glaube, das werde ich machen. Einfach so weirde Sachen in mein Testament schreiben, wo ich dann aus dem Grab heraus über euch.
Nochmal so Kicher. Wie Timothy Dexter.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich ein Testament schreiben würde oder nicht.
Hast du keins? Ich habe eins.
Was?
Ja, klar.
Du hast ein Testament?
Klar habe ich ein Testament.
Hast du dich mal abends so hingesetzt und das einfach so aufgeschrieben oder was?
Das liegt im Nachttisch meiner Frau, das Testament. Und da steht einfach nochmal drin, dass sie alles bekommt.
Abgefahren.
Ja.
Okay. Interesting. Ja. Nee, ich würde nie auf die Idee kommen. Weil what's there? Naja.
Ich glaube, da steht auch so drin, was man mit mir machen soll, wenn ich mal.
Ach so, okay.
Ja, so.
Na gut. Ich weiß nicht, ob ich jemals ein Testament schreibe. Ich finde es immer so, das ist.
Damit muss man sich auseinandersetzen.
Das ja, ja, ich weiß. Ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Ich verdränge das noch, dass das zum Leben dazu gehört. Aber es stimmt schon. Also, das ist auf jeden Fall eine der lustigsten Testamentgeschichten, die ich. Ich lege mich fest, es ist die lustigste Testamentgeschichte, die ich jemals gehört habe.
Ich würde gerne die Community fragen, was würdet ihr als Prank in euer Testament schreiben?
Oh ja.
So, was müssten Leute machen, um euer Geld zu kommen? Und ich würde super gerne die kreativsten Ideen hören.
Ja, haut raus.
Nächste Woche geht es auch um einen Prank sozusagen. Nämlich in der nächsten Woche geht es um einen Scam, in dem die Polizei von Washington D.C. eine ganze Menge Verbrecher gescammt hat. Auf eine sehr, sehr elaborierte Art. Und mehr will ich dazu nicht sagen. Es ist eine der absurdesten Polizeigeschichten, die ich kenne.
Darwin gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche, Produktion und Redaktion Lena Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser. Technische Betreuung Alex Hartl. Zum Team gehören außerdem Schalke Tedig, Luna Laufer, Steffi Buchholz und Pauline Klaassen. Intro-Musik Robert Sladecek.
Darwin gefällt das
mit Anna und Christian.